Heute mit Heiko Blocher, dem Gründer von Schwarzmaler.
Also wenn der deutsche Röstmeister und der deutsche Latteartmeister bei dir Kaffee bestellen und Merchprodukte bestellen, dann ist es nicht mehr nur irgendwie was, das einfach Szene-Leute gut finden, sondern dann hat halt das Produkt auch eine geile Qualität und die Marke einfach inzwischen auch einen Namen mit was, das man ehrlich findet, das man unterstützen möchte, und das ist so Hand in Hand gegangen. Aber für mich ist nach wie vor, also die Szene, die alternative Szene, das alternative Denken, sowohl privat als auch für Schwarzmaler enorm wichtig.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Heiko Blocher von Schwarzmaler aus Stuttgart. In dieser Folge gibt es mal wieder einen kleinen inhaltlichen Abstecher, denn Heiko vertreibt Kaffee. Und der ist ausschließlich direkt gehandelt und unter biologischen Gesichtspunkten angebaut. Aber Heiko hat auch einen langjährigen musikalischen Background und passt somit natürlich perfekt in den Redfield Podcast. Also auf geht's. Hallo Heiko.
Moin, hi.
Grüß dich. Bevor wir jetzt so ins Kaffee-Business einsteigen, du hast ja jahrelang, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Hardcore-Band gesungen oder vielmehr geschrien. Machst das ja auch irgendwie immer noch. Magst du uns mal kurz was zu deinem musikalischen Background erzählen?
Boah, da muss ich, fange ich da an? Also man fängt ja nicht mit einer Band an, sage ich jetzt mal. Also ich bin, bin über 40 und bin schon seit 25 Jahren wahrscheinlich in der Punk-Hardcore-Metal-Szene unterwegs. Und habe dann irgendwann natürlich auch angefangen mit Bands, wie das jeder so gemacht hat und macht. Aber meine allererste Band hieß All Riot. Die kennt außer hier im Süden wahrscheinlich kein Schwein. War so ein bisschen Rumpelpunk-Jugendhaus. Und dann bin ich irgendwann bei Crisis Never Ends eingestiegen. 2004 war das. Mhm. Und da war ich bis zum Ende dann dabei, bis 2009. So, da waren wir auch viel unterwegs damals. Und danach habe ich wieder mit Teilen dieser Band auch was Neues gemacht, geht eher Richtung Hardcore, Deliver heißt die Band. Und ja, da spielen wir sehr reduziert Konzerte und so Sachen, aber wir sind immer noch alle sehr szeneverbunden, immer auf Konzerten noch unterwegs oder veranstalten immer noch regelmäßig auch Festivals oder kleine Shows und bewegen uns eigentlich in der Szene alle, auch meine ganzen Kumpels so seit einer Generation, kann man sagen.
Okay, das heißt, du verfügst sozusagen auch über ein entsprechendes Netzwerk in diesem Punk-Hardcore-Bereich, ne?
Ja, das hat mich sozialisiert, möchte ich sagen. Also ich komme aus einem kleinen Dorf, 6000 Seelengemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb, und hatte das große Glück, irgendwie noch ein paar ältere Jungs im Dorf zu haben, die eben auch schon ein bisschen in der Szene unterwegs waren und die mich damals mit auf die ersten Konzerte genommen haben. Und das sind, also falls die Band Sidekick noch jemand was sagt, ist eine sehr alte Hardcore-Band gewesen, die ja auch schon deutschlandweit Bekanntheitsgrad hatte, und daraus irgendwann entstanden dann Empowerment. Also der Jogges ist quasi aus meinem Dorf, und so bin ich da ein bisschen mit reingerutscht damals. Die erste Scheibe, die ich gehört habe, war bei meinem Bruder Gangrene. Es war seine erste und letzte Scheibe in diesem Genre so, und für mich war es der Anfang. Okay. Und seither fühle ich mich da wohl und habe viel gesehen und habe viel Veränderung miterlebt, aber es ist immer noch die Szene, in der ich mich persönlich am besten aufgehoben fühle.
Okay. Und jetzt hast du dann aber parallel neben der Musikgeschichte erstmal, jetzt sag ich mal, beruflich wenig mit Kaffee zu tun gehabt, denn wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja auch Diplom-Sozialpädagoge und warst auch in leitender Funktion tätig, ne?
Ja, ich habe ziemlich viel gelernt, kann man so sagen. Ich habe Sozialpädagogik studiert und habe da in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, angefangen von der Heimerziehung klassisch über, war beim Jugendamt verantwortlich für den Kinderschutz von 150.000 Einwohner und habe dann Kliniksozialarbeit sehr lange auch gemacht, Schnittstelle Intensivmedizin, Reha, Neurologie war ich spezialisiert. Und irgendwann war mir aber das ein bisschen zu wenig, weil ich einfach ein bisschen mehr entscheiden und mehr steuern wollte und nicht nur das machen wollte, was andere für richtig halten, und habe dann nochmal was studiert, habe dann einen Master noch gemacht in Betriebswirtschaft, aber speziell für Non-Profit-Unternehmen, und bin dann danach gelandet bei einer Fortbildungsakademie für Erwachsenenbildung und habe dort einen akademischen Weiterbildungsbereich geleitet. Und Kaffee lief parallel seit 2011.
So, hast du parallel im Nebengewerbe sozusagen gestartet?
Also ich habe, der Plan war nie, mit Kaffee meine Miete zu bezahlen, sondern Kaffee war für mich eine Leidenschaft, war für mich, ich muss dazu sagen, ich komme, meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft und meine Eltern haben ihr Haus in den Garten gebaut, und ich hatte das Glück, tolle Großeltern zu haben, und bin auf dem Hof aufgewachsen und habe deswegen vielleicht schon immer ein bisschen ein besonderes Verhältnis auch zu Lebensmitteln gehabt. Und dann eben mit Kaffee hat es angefangen, wenn man seine erste Herdkanne kauft und von zu Hause auszieht, irgendwie sich Kaffee zu machen. Und dann war es halt so, dass mich das irgendwie fasziniert hat und dass ich irgendwann eben nicht, also dieses Produkt, das ich gerne trinken wollte, das gab es so nicht auf dem Markt. Und dann, ich glaube, da hat schon mein Punk- und Hardcore-Background das Übrige getan, dass ich dann, also dieser DIY-Gedanke, dann machst du halt. Also dann habe ich mir einen kleinen Röster gekauft und habe mir Rohkaffee-Bohnen besorgt und zum Glück damals jemand kennengelernt aus Hamburg, der sich selbstständig machen wollte im Kaffeebereich und der auch, Kirchheim Tech kenne ich, war ich auch schon mit der Antifa unterwegs, und dann hatten wir irgendwie sofort ein Match, und wir waren damals, also so 2010, 2011, heutzutage gehört es ja zum guten Ton, als Baristi irgendwie tätowiert zu sein oder alternativ auszusehen. Damals war das noch nicht so. Also da war ich ein Paradiesvogel in der Kaffeeszene. Und so hat sich dann das entwickelt, und habe ich festgestellt, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Und der Kaffee, den ich gemacht habe, also alle Freunde, Verwandtschaft wollten nur noch meinen Kaffee kaufen und trinken. Und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, wie denn das ist, wenn man sowas gewerblich macht. Ja. Und da bin ich ganz schnell zurückgerudert, weil Kaffeerösten ist so ein bisschen wie Schnapsbrennen. Also da gibt es eine spezielle Steuer, die anfällt, wenn man Rohkaffee veredelt. Und da hat man Zoll im Haus und da muss man gucken, dass man zollfreien Raum hat, etc. Also es ist relativ kompliziert, wenn man das jetzt nur so ein bisschen, also nebenher zum Verkaufen machen will. Mhm. Und dann bin ich Kooperationen eingegangen damals und habe das so langsam wachsen lassen. Früher hatte ich ein Paket die Woche, das bestellt wurde, und dann waren es zwei und dann waren es eins am Tag. Und dann ist es so gewachsen, und also ich muss wirklich auch sagen, dass die Szene mich da auch groß gemacht hat, weil die Leute haben so mitbekommen, ach, der Typ von der Band, der macht irgendwie Kaffee, lass uns das doch mal probieren. Und dann hatte ich beim Merch-Tisch so bei den Shows Kaffeepäckchen dabei, und wenn ich mal keine dabei hatte, dann kamen die Leute und haben gesagt, wie, gibt's keinen Kaffee zu kaufen? Wir haben gehört, da gibt's Kaffee. Der erste Kaffee hieß dann auch wie meine Band Deliver. So, Release One, und hatte dann auch eine Verbundenheit dazu, und dann hat einfach irgendwie durch die Qualität, die ich anbiete, in Kombination mit die Art und Weise, wie ich das mache und was es für ein Produkt ist, ist es so langsam gewachsen, und dann stand ich, als das erste Kind dann bei uns kam, waren wir natürlich mussten wir uns die Fragen stellen, wie alle anderen auch, wie machen wir das mit der Betreuung, wie sieht's aus, und meine Partnerin ist beruflich gleich qualifiziert wie ich, und ihr war ihr Job im Angestelltenverhältnis immer wichtiger als mir meiner. Ich habe mich schon immer mehr über das, was ich über meinen Beruf hinaus mache, identifiziert. Und dann habe ich gesagt, gut, dann probiere ich das aus mit Kindern und Kaffee. Und das war furchtbar. Also jeder, der Kinder hat, der weiß irgendwie, wenn man sich einen Terminplan macht und was vornimmt, also alles funktioniert, aber das nicht.
Aber man muss das nochmal kurz einhören. Du hast angefangen und auch zu der Zeit, das war ja auch eher nur online.
Ja, online. Ich habe mit einem Online-Shop angefangen. Nur online. Ich habe Jimdo, wenn ich das hier sagen kann, so dieses einfachen Shop, den man umsonst kriegt für 5 Artikel, die Fotos selbst gemacht, mit dem Smartphone hochgeladen, also das war ultra low budget, so. Also überhaupt nicht professionell, und überhaupt, es alles hat sich so dementsprechend entwickelt, ja, so kann man das sagen.
Aber wenn man jetzt nochmal kurz sich so die Anfänge anschaut, weil du hast jetzt einfach so gesagt, dann habe ich das mit an Merch genommen. Finde ich erstmal beachtenswert, weil das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Was waren überhaupt so die ersten Schritte 2011? Hätte ich jetzt gesagt, wenn man da sagt, ich röste selber Kaffee und habe einen Online-Shop. Naja, wie kriegt man dann überhaupt die ersten Bestellungen? Hat sich das dann vor allen Dingen durch dieses Konzept getragen, Freunde, Verwandte, wie aber auch dann einfach das an Merch zu legen?
Also ich glaube, es hat sich, das soll sich jetzt nicht so anhören, wie wenn ich mir die Eier da schocke, aber ich habe zu dem Zeitpunkt was gemacht, das in der Kaffeeszene kaum jemand in Deutschland gemacht hat. Also ich habe dieser Direktimport, den du angesprochen hast, den ich mit dem Kollegen von Quichotte Café aus Hamburg mache, damals war Direktimport eigentlich ein Fremdwort. So, dass man direkt einkauft bei Kooperativen und sich selbst bestimmte Regeln auferlegt, die quasi die Produktion und die Herstellung des Kaffees haben müssen, damit man ihn überhaupt kauft. Also nicht nur Qualitätsregeln, sondern auch ökologische Landwirtschaft, demokratische Strukturen, Gesundheitsversorgung im Land, etc. Das sind Sachen, die Kaffeebranche, der war das, also die wollten sich ja alle nicht selbst geiseln. Und wir haben gesagt, okay, diese Rahmenbedingungen, die sind uns sehr wichtig und nur unter den Bedingungen kaufen wir ein Produkt ein. Und das hat sich dann so, war damals auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich, durch das, dass ich so lange eben in der Szene irgendwie unterwegs bin und mit den Bands auch echt viel gespielt habe und ich wage jetzt mal so ein bisschen zu sagen, diese Generation von damals, die Szene war deutlich kleiner als heute und die Verbundenheit vielleicht auch deshalb größer. Wir sind auch privat auch viel auf Konzerte gefahren, um Bands anzuschauen. Ich habe immer noch mit sehr, sehr vielen Leuten von damals persönlichen Kontakt. Und als sie mitbekommen haben, dass ich Kaffee mache, da wollte natürlich jeder probieren. Und dann ist es wirklich so eine Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen, dass die Leute das empfehlen und sagen, guck mal, der Typ macht da was, der hat einen Online-Shop, kann man bestellen. Und dann war das so ein bisschen wie so ein Schneeball. Und dann gibt's natürlich auch so einschlägige Kaffee-Nerd-Foren, wo man sich dann vorstellt und die Leute mal bestellen und dann jeder einen Kommentar schreibt und sagt, boah, das ist gut und dann bestellen andere. Und so entwickelt sich das dann. Und dann kamen irgendwann die sozialen Plattformen dazu, wie Facebook, Instagram, wo natürlich auch so, oh, das gefällt dem, das kann mir auch gefallen, so dazu kam. Und so hat sich das alles wirklich so ein bisschen mit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und das Richtige gemacht zu haben, hat sich das ganz gut entwickelt und ich habe bis heute keinen einzigen Euro in irgendwelche Werbung investiert. Also ich habe nie eine Anzeige irgendwo geschalten. Ich habe nie.
Wahnsinn.
Also das Einzige, was ich mache, ist so, wenn Freunde irgendwie Konzerte machen und sagen, ey, wir machen Flyer, sollen wir dein Logo drauf machen, bezahlst du die Druckkosten und so Zeugs mache ich natürlich gerne, aber oder meine Tour zu präsentieren oder so Zeugs, aber dass ich irgendwo, ist wirklich auch immer doof, wenn Leute mich anschreiben und ich die Sachen gut finde, die machen und dann mit Anzeigen, ich sage, ey, tut mir echt leid, aber ich ertrink in Arbeit, ich will gar nicht mehr Kaffee verkaufen, ich schalte keine Werbung bei euch, ja. Also und mir geht's gut und vielleicht können wir irgendwie was anderes machen. Das hört sich echt jetzt doof an, aber das ist so.
Sind denn die Strukturen, das würde mich tatsächlich mal interessieren, die Strukturen der Beschaffung, sind die von Anfang an quasi gleich geblieben? Also sind die heute noch genauso?
Ja, bei mir ja. Also es hat sich ein Stück weit, also es ist natürlich viel professioneller geworden. Also ich arbeite immer noch mit dieser Rösterei in Hamburg zusammen, mit Quichotte Café und die haben angefangen zu zweit, waren Pärchen, inzwischen sind es 7 Teilhaber, das ist eine OHG und die Anbauländer, von denen importiert wird in diesem Importkollektiv, sind natürlich deutlich mehr als damals, deutlich mehr Kooperativen, viel, viel mehr Kaffee, der importiert wird und viel professioneller in dem Sinne, dass durch das, dass ich in diesem Importkollektiv bin, auch gewährleistet werden kann, dass immer jemand von diesem Kollektiv dann auch vor Ort ist in den Anbauländern. Ich schaffe das nicht, das ist für mich. Ich bin da viel zu klein als One-Man-Show mit ein paar fleißigen Bienchen hier. Aber durch das, dass ich eben in diesem Kollektiv auch bin, kann ich halt auf das Qualitätsmanagementsystem von denen auch zugreifen. Und da hat sich natürlich sehr viel professionalisiert und ist viel, viel besser geworden als damals. Damals war es ein bisschen punkig und jetzt ist es halt irgendwie professionell punkig, möchte ich mal sagen.
Ja. Das heißt, ihr ordert zusammen dann, importiert zusammen Kaffee. Du lässt das nach deinen Vorstellungen bei dem Partner in Hamburg rösten und dann ist es dadurch dein Kaffee geworden.
Also die Überlegung anfangs war natürlich so, dass also jeder denkt ja so, wer ein Produkt macht, der muss es komplett selbst herstellen. Hm. Und da gehört Rösten natürlich auch dazu. So, jetzt war das für mich damals unter den genannten Rahmenbedingungen mit irgendwie Job mit viel Verantwortung, auch noch Bands viel unterwegs, auch noch andere Sachen. Das wäre für mich überhaupt nicht denkbar gewesen, viel Geld in eine Röstanlage zu stecken, mich da irgendwie zu binden, weil auch der Plan auch gar nicht war, irgendwie das Leben mal davon zu bezahlen. Und deswegen bin ich zu dem Zeitpunkt, habe ich halt mal quer gedacht und dachte mir so, du musst ja nicht immer alles selbst machen, sondern mal gucken mal, dass man irgendwie Ressourcen scheren kann. Und dann kam das Angebot von den Hamburger Kollegen, ey, wir können den Kaffee für dich gern rösten so. Dein Kaffee, dein Rohkaffee nach deinen Röstprofilen, den gibt's dann nur bei dir, das ist nur deiner und wir rösten den so, wie du willst. Und heutzutage kann man halt EDV-gestützt auch diese ganzen Rüstungen mitzeichnen, sagt man. Da gibt es verschiedene Sensoren, Fühler, Abluft, Trommelgeschwindigkeit, Temperatur, Zeit natürlich, alles Mögliche. Und das kann man dann in Graphen, in Schaubildern darstellen. Und dann ist es relativ einfach, wenn man am Röster geübt ist, diese Kurven zu reproduzieren. So. Und das läuft quasi von den Hamburger Kollegen für mich. Also im Endeffekt ist es so, dass die Röstmaschine dort einen halben Tag oder einen Tag, je nachdem, wie groß der Bedarf ist, die Woche für mich läuft. Und da wird mein Kaffee für mich frisch produziert. Und dann kommt der per Post zu mir runter. Der Rohkaffee liegt in Hamburg im Lagerhaus und so ist, und die kriegen einen Röstobolus von mir dafür. So habe ich im Endeffekt am Anfang die großen Investitionskosten nicht gehabt und die haben ihre Maschinen bezahlen können dadurch. Und inzwischen ist es so, dass ich es ich sehr froh bin, es immer noch so zu machen, weil ich habe ja inzwischen auch einen Laden seit einigen Jahren und entwickle mich da immer weiter, der sehr gut funktioniert, auch im Kiez sehr gut funktioniert und ich mag Menschen sehr gerne und ich bin sehr, sehr gerne in meinem Laden und ich kann mich halt nicht teilen. Und die Zeit, die ich in der Produktion wäre oder am Röster stehen würde, die könnte ich nicht im Laden sein. Und das ist inzwischen der Hauptgrund, warum ich nicht selbst röste.
Okay. Bevor wir vielleicht später nochmal zu dem Laden kommen, ich habe noch so zwei Fragen zu dem Prozess. Ich habe auch in der Vorbereitung zum Gespräch, ich habe eigentlich überlegt, die Frage gebe ich jetzt nämlich gerne weiter. Als was bezeichnest du dich dann eigentlich? Du bist ja jetzt nicht ein Kaffeeröster, bist du dann ein Hersteller oder? Also wie bezeichnest du dich?
Ach, ich habe ganz ehrlich, ich habe mir da so genau noch nie Gedanken gemacht. Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, dann sage ich, ich habe eine kleine Kaffeeklitsche. Und dann sagt er, ja wie, was heißt eine Kaffeeklitsche? Und dann sage ich, naja, ich habe einen Laden und habe meinen eigenen Kaffee und habe einen großen Onlinehandel und habe deutschlandweit 30 Gastronomen und dann kommen die Augen und sagen sie, was, aber so, wie machst du das? Und dann ist es immer noch ein bisschen erklärungsbedürftig, weil man halt aus den klassischen Kaffeeröstereien halt so typisch Hamburg, Speicherstadtrösterei, gläserne Rösterei, wo man reingehen kann, gucken kann, was passiert da, aber wie das Prozedere ja jetzt alles abläuft, das weiß ja eigentlich keiner, der sich jetzt nicht explizit mit Kaffee beschäftigt. Ja. Und da, für mich ist es immer am einfachsten, das ein bisschen flapsig zu sagen, weil, also ich würde mich auch nie als Barista bezeichnen. Und zwar, also ich wage zu behaupten, dass ich ganz schön viel an der Kaffeemaschine kann so und dass ich sehr viel über dieses Produkt Kaffee weiß. Aber ich bin, glaube ich, ein ganz, ganz guter Allrounder. Also ich kann Maschinen auch reparieren, ich kann einen sehr guten Espresso machen, ich kann okay Latte Art, ich kenne mich mit Anbau aus ein bisschen, ich kann mich mit Veredeln, mit Rüsten aus so, aber ich würde jetzt nicht, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich möchte mich gar nicht auf eins dieser Dinge reduzieren, weil ich finde, dieses Produkt ist viel, viel mehr. Also ich bin jetzt nicht so als klassisch, wie man sagt, bei Bands oder so, Meister Tontechniker so. Also das bin ich nicht, sondern ich bin die Band, der Tontechniker und der Mercher und der Backliner, irgendwie alles zusammen. Und vielleicht kann man sich es am besten vorstellen wie so ein Äffle, das so ein Tambourin am Fuß hat und irgendwie eine Glockenschelle an der Hand und ein Mikrofon und man sich es komischerweise dann doch anhören kann, was der macht. So würde ich mich ein bisschen bezeichnen.
Okay. Wie viel Tonnen oder Kilo Kaffee vertreibst du denn so im Jahr?
Ist schwierig zu sagen, weil das jedes Jahr immer mehr ist. So, aber ich habe.
Also es wächst, ja.
Ich habe letztes, also für das Kalender, oder ich kann, ich rechne nicht in Kalenderjahren, und zwar kurze Erklärung. Ich muss im Mai wissen, welchen Rohkaffee ich benötige von Oktober bis Oktober des Jahres. Also ich muss sehr weit vorausdenken, weil natürlich Ernte, Kauf, Import hierher, Lagerung, Rüsten. Und letztes Jahr habe ich 8,5 Tonnen Rohkaffee importiert.
Okay.
Hat bei mir, also ist nicht gleich die Anzahl an Röstkaffee. Je dunkler man Kaffee rüstet, desto mehr hat man Gewichtsverlust und Rösteinbrand. Ich habe zwischen 18% und 20% Rösteinbrand. Also das kannst du wegrechnen. Mhm. Ich habe also zwischen, ich verkaufe so um die 600, zwischen 600 und 800 Kilo Kaffee im Monat.
Okay. Und das Wissen so über Kaffee, das hast du dir eigentlich so selber dann einfach irgendwie so angeeignet?
Ja, ich habe
so DIY-mäßig.
Ich hab viel gelesen, natürlich. Also man liest natürlich viel im Internet, in irgendwelchen Fachliteraturen, Büchern, wobei man auch sagen muss, dass Kaffee sehr lange jetzt, was, wenn man es jetzt mal von der chemischen und physikalischen Seite betrachtet, es sehr lange sich nicht die Leute damit auseinandergesetzt haben, was da wirklich passiert und wie man darauf einwirken kann. Das kam erst so in den letzten 10, 15 Jahren. Deswegen gibt es richtig gute Literatur zu der Sache auch erst in der Neuzeit, seit 2, 3 Jahren. Aber ich bin ja so Netzwerker und Austausch mit Kollegen, also und vor allem Fehler machen und diese begreifen. Mhm. Also ich habe unfassbar viele Fehler gemacht, aber ich habe halt auch irgendwie gemerkt, was man machen muss, damit sich das Produkt anders auswirkt. Und deswegen arbeite ich, glaube ich, auch an sowohl an der Maschine als auch was meinen Vertrieb und so betrifft und auch allgemein, wie Schwarzmaler auftritt. Ich arbeite sehr viel anders als andere und mir ist aber sehr viel bewusst, wie viele sagen, wie es funktionieren muss, und ich genieße es, anders zu machen und zu sehen, dass es trotzdem funktioniert.
Also du meinst in der Herstellung?
Ja, in der Herstellung, aber auch in der Vermarktung oder auch in der Zubereitung. Ja. Und da ist es einfach inzwischen auch so, dass ich da einfach meinen Fundus habe, auf den ich zurückgreifen kann und da auch selbstbewusst sein kann, dass es einfach auch gut schmeckt und gut funktioniert, was ich mache, obwohl ich es vielleicht ein bisschen anders anpacke, wie wenn jetzt jemand das von der Pike auf lernen würde.
Okay. Jetzt hast du eben gesagt, anders anpacken ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dann Ladenlokal auch aufgemacht. Das stelle ich mir ja dann doch auch als sehr großen Schritt eigentlich so vor. War das wirklich so oder kam diese Vision, dass du das irgendwie auch nochmal machen möchtest, relativ früh schon auf?
Also irgendwann braucht man Lagerplatz, mehr Lagerplatz so. Und irgendwann will man die Pakete nicht mehr in der Küche verpacken und den Kaffee nicht mehr im Keller oder im Dachboden lagern. So war das. Und dann habe ich lange geguckt nach Gewerbeeinheiten, die irgendwie bezahlbar sind, mit wenig Fixkosten, die fußläufig für mich zu erreichen sind. Und es ist echt, also schwierig. Hat aber dann irgendwann komischerweise ziemlich zeitgleich damit geklappt, dass mein erster Sohn auf die Welt kam und ich dann in Elternzeit gegangen bin. Und dann habe ich die Räumlichkeiten angemietet und das waren, von Fixkosten war das so, dass ich wusste, okay, ich kann das auf jeden Fall stemmen. Von dem, was ich die letzten Monate und Jahre so umgesetzt oder verdient habe. Und ich habe immer gesagt, mein kleines Wohnzimmer, der hatte nur 12 Quadratmeter, mein Ladenraum. Der war geöffnet zu ganz kaffeetypischen Zeiten, Mittwoch und Freitagabends 18 bis 21 Uhr und, und jeden zweiten Samstag 10 bis 14 Uhr, weil das waren die Zeiten, bei denen ich auf jeden Fall eine Betreuung für unseren Sohn hatte. Und deswegen war das für mich gesetzt. Und natürlich hat jeder gesagt, also das kannst du vergessen, brauchst du abends um 6 keinen Kaffee mehr ausschenken und Kaffee mehr machen. Natürlich hat es gut funktioniert so. Und so ist es dann gewachsen. Dann kam ein bisschen mehr Öffnungszeiten dazu, dann kam mein zweiter Sohn auf die Welt, dann musste ich wieder neu denken, irgendjemand anstellen, der mir ein bisschen hilft. Und so hat sich das dann entwickelt und ist dann mit immer mehr Öffnungszeiten immer voller und der Laden war wirklich irgendwann viel zu klein, der war immer brechend voll und dann bin ich jetzt vor ziemlich genau einem Jahr umgezogen in größere, schönere Räumlichkeiten an einem besseren Platz. Und da.
Und das, ja, das funktionierte vor allen Dingen dann auch einfach schon durch die Vergangenheit, durch die, was du im Online-Shop eigentlich so aufgebaut hast?
Ja, das, also durch das, und natürlich hatte ich in Stuttgart, ich hatte zu meinem Online-Shop parallel schon Gastronomen. Also ich hatte nicht nur Privatkunden, sondern ich habe einen Gastronomen in Stuttgart gehabt, das Kap Tormentoso. Das ist Leuten, die in der Szene hier unterwegs sind, ein Begriff. Das ist auch so ein bisschen eine Szene-Bar und Szene-Kneipe. Und die waren die Ersten, die auf mich vertraut haben. Die haben gesagt, ey, du machst doch Kaffee irgendwie, bring doch mal was vorbei, wir würden den dann probieren. Und dann haben die den in die Mühle genommen. Und so ist es dann seinen Gang gegangen, kann man so sagen. Dann kam der Nächste und der Nächste. Und dann hatte ich in Stuttgart 5, 6 Gastronomen. Und dann, ja, wo kommt denn der her? Ach da. Und dann sind die Leute halt auch, wollten die meinen Kaffee natürlich auch zu Hause trinken. Und so ist halt das eine zum anderen gekommen.
Aber du vertreibst ja auch deutschlandweit, wenn ich das gesehen habe. Ja. Ne? Kiel, Berlin, also kommen die alle auf dich zu? Oder?
Ich habe mich in keinem einzigen Laden noch nie angetragen und damit fahre ich sehr gut. Also
Wahnsinn.
Ich gehe nicht hausieren mit meinem Kaffee, weil ich nicht über den Preis gehen kann. Mein Kaffee ist teurer als andere, aber er ist trotzdem sehr fair kalkuliert, sodass ich auch selbst Gastronomen keine großen Rabatte geben kann. Ich arbeite nicht mit Verträgen mit keinem meiner Gastronomen. Wir arbeiten mit Handschlag, auch nicht mit Mindestabnahmemengen, weil wenn man sich irgendwann nicht mehr mag, dann hat man von einem Vertrag auch nichts. Keiner von beiden Seiten, bin ich der Meinung. Und ich fahre sehr gut damit, dass, also ich muss auch sagen, ich lehne mindestens 50% der Gastronomen ab, die auf mich zukommen, weil es für mich passen muss. Also kurz als kleiner Schwenk, wenn du in einem Restaurant einen Espresso trinkst und da ist mein Logo drauf und du weißt, das ist der Schwarzmaler, dann trinkst du den und du beurteilst meinen Kaffee nach dem, wie er dir dort schmeckt. Das menschliche Gehirn funktioniert nicht so, dass du sagst, ah, der ist doch bestimmt normal viel besser, aber der ist halt, vielleicht ist die Maschine nicht gereinigt oder die Mühle falsch eingestellt oder der hat keine Ahnung, sondern das setzt man, wenn man essen geht oder in der Gastronomie geht, voraus. Das ist aber leider nicht vorauszusetzen, kann ich für den Kaffee sagen. So. Und deswegen ist es so, dass ich schon auch abklopfe, wie sehr haben die Leute Bock, dass das Produkt nachher geil ist in der Tasse, und wenn notwendig, dann schule ich die auch und ich gehe auch vorbei mal zum Kaffee trinken und so gucken, wie das funktioniert. Falls es nicht funktioniert, biete ich meine Hilfe an, und es kommen nach wie vor sehr viele Leute zu mir in den Laden, die sagen, ich habe deinen Kaffee dort getrunken und deshalb bin ich jetzt hier, weil ich den kaufen möchte. Und das ist für mich die beste Werbung.
Total. Also, Hammer. Muss ich ja wirklich sagen. Also, es hört sich ja, ich denke gerade so mit, es hört sich ja an wie eine einzige Erfolgsgeschichte.
Ja, also, das hört sich leider immer so, wenn ich mit Leuten drüber rede und die dann sagen, boah, ist das mega. Und es kommen auch so viele zu mir und sagen, boah, sowas will ich auch machen wie du, oder ich will einen Laden eröffnen oder einen Kaffee oder ich will das. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob das ein bisschen mein Naturell ist, dass sich das so anhört, wie wenn das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich mache das so gerne und dass ich also nie die Sachen eigentlich erzähle, die scheiße laufen, und ich bin per se kein Mensch, der jammert. So, ich könnte dir jetzt den ganzen Podcast voll erzählen mit Sachen, die echt scheiße gelaufen sind und Sachen, die mich echt beschäftigen und die schwierig sind oder wie steinig manche Wege waren. Aber es bringt doch nichts, sich daran aufzuhalten, sondern man muss ja nach vorne gucken und gucken, was hat gut funktioniert.
Klar, aber wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie noch nie Werbung gemacht und so, also das klingt ja schon beeindruckend alles. Gab es für dich denn mal so vielleicht so ein, zwei Schlüsselerlebnisse, wo du dann auch wirklich so für dich festgestellt hast, Mensch, das wird hier richtig was, das hat richtig Potenzial, also halt auch quasi wirtschaftlich?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte das große Glück, ja lange in Elternzeit sein zu dürfen. Also da verdient man ja irgendwann nichts mehr, aber man hat zumindest die Möglichkeit, also zumindest emotional, ich könnte zurückgehen in meinen Job, was ja totaler Quatsch ist. Ich war 6 Jahre in der Elternzeit mit beiden Jungs, also macht ja gar keinen Sinn. Aber man kann es theoretisch noch, also man hat es zumindest mal in der Birne, und ich konnte mich da ein bisschen ausprobieren, und durch das, dass ich, glaube ich, betriebswirtschaftlich eine gute Ausbildung hatte, mache ich nichts ins Blaue hinein, sondern ich habe meine Zahlen schon im Blick, und ich habe auch die letzten 9 Jahre sehr sparsam gelebt und habe nicht, weil jetzt Kohle reinkam, das wieder alles ausgegeben, sondern stehe da auf soliden Beinen so auch und deswegen macht es dann auch Spaß, auch mal für bestimmte Sachen Geld auszugeben oder wenn auch mal was schief geht, ist nicht so schlimm, weil man hat ja das eingeplant und hat das auf der hohen Kante und das ist, ja, also ich weiß gar nicht, also mir macht es einfach Spaß, was ich mache und es fühlt sich nicht an wie Arbeit und deswegen geht es mir so gut.
Ja, das ist doch schön. lass uns mal so ein bisschen über ja die Marke Schwarzmaler eigentlich sprechen, weil ich muss ja schon sagen, da wo du musikalisch herkommst, das findet sich ja alles auch wieder ein wenig im Schwarzmaler. Das Auftreten her, wenn man sich das anschaut, ist ja viel so mit Schwarz-Weiß-Optik, guten Designs. Und glaubst du denn, dass du, als du damit so angefangen bist, dass du da vor allen Dingen auch, naja, in so einer, sag ich mal, alternativen Musiknische, dass das auch deshalb so gut funktioniert, weil das dann für die Leute aus diesem Bereich wirklich auch, also die können sich damit besser denn identifizieren? Also siehst du da so einen Bedarf, den du damit eigentlich deckst?
Auf jeden Fall. Also kann ich hundertprozentig. Und ich wäre, Schwarzmaler wäre A nicht so, wie es ist und wäre auch nicht so groß, aber groß in Gänsefüßchen, wenn es die Szene nicht geben würde. Also da definitiv. Also da kann ich hundertprozentig ja sagen, weil es ist ja auch immer noch so, dass Bands, die in Stuttgart sind oder Leute, die in Stuttgart vorbeifahren, die eine Szeneverbundenheit haben, die kommen vorbei und trinken bei mir Kaffee und stellen sich vor oder sagen, wir finden das total gut. Das spielt mit Sicherheit auch eine große Rolle, dass ich nie mit meiner politischen Einstellung hinterm Berg war. Also das ist immer völlig klar, dass Schwarzmaler auch, obwohl der Name so ist, sehr bunt ist. Und ich sage immer salopp, bei mir ist jeder im Laden willkommen, der kein Arschloch ist. So. Und das zeigt sich bei mir so, also in diesem konservativen Süden, in dem wir so ein bisschen leben, auch dadurch, dass, also mit Sicherheit ich einen sehr hohen Kundenstamm habe an Leuten, die andersgeschlechtlich leben auch. Also das fällt mir auch immer wieder auf. Und das ist wunderbar, dass die alle zu mir kommen, weil es ihr einfach keine Rolle spielt. So. Und auch mit, wenn jemand, also sehr viele Leute, die in Stuttgart vielleicht auch studieren oder ein Auslandssemester machen und sagen sie über internationale Plattformen, das empfohlen würde, wenn ihr in Stuttgart seid, geht zum Schwarzmaler. Das ist, es hat sich so entwickelt und dann ist es natürlich, also parallel diese Professionalisierung, also wenn der deutsche Röstmeister und der deutsche Latteartmeister bei dir Kaffee bestellen und Merchprodukte bestellen, dann ist es nicht mehr nur irgendwie was, das einfach Szeneleute gut finden, sondern dann hat halt das Produkt auch eine geile Qualität und die Marke einfach inzwischen auch einen Namen mit was, das man ehrlich findet, das man unterstützen möchte und das ist so Hand in Hand gegangen. Aber für mich ist nach wie vor, also die Szene, die alternative Szene, das alternative Denken, sowohl privat als auch für Schwarzmaler enorm wichtig. Also wenn bei mir Konzerte sind, dann kommen sie aus dem Bereich. Wenn bei mir besondere Veranstaltungen sind, dann sind sie aus dem Bereich. Wenn ich Bands unterstütze, dann sind es Bands mit diesem Background. Wenn ich Leute, die privat irgendwas machen, Kooperationen mit denen mache, sind es immer Leute, die den Background aus der Musik haben. Also das wäre, Schwarzmaler wäre undenkbar ohne die Szene.
Ich hatte ja schon in einem der letzten Podcasts unter anderem auch mit Thorsten Pistol von Pistole Hardcore Food gesprochen. Oder Cortex Records aus Berlin brauen so ihr eigenes Bier. Das ist eigentlich alles so im ähnlichen Kontext am Ende. Kennst du eigentlich auch noch andere Unternehmen, die so ähnlich unterwegs sind in der gleichen Szene? Also aus dem Food-Bereich so?
Ja, also ich finde so, unsere Generation ist ja, irgendwann spielt man nicht mehr in Bands oder man veranstaltet keine Konzerte mehr. Und wenn man dann beruflich so ein bisschen es schafft, in seiner Leidenschaft zu landen, dann kann es ganz, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute dann selbstständig in dem Bereich sind. Zum Beispiel in Stuttgart gibt es ein mega veganes Deli, super yummy, die Kati, kenne ich schon über 20 Jahre, auch in der Szene unterwegs gewesen. Oder Leute, die Gastronomien machen, also zum Beispiel dieses Café Blattgold in Kiel, die auch Gastronomen von mir sind, das auch aus der Hardcore-Szene entstanden. Oder die Kombüse in Mannheim, ein veganes Restaurant, der Michael Dester, Teamkiller-Schlagzeuger Und jetzt, wie heißen sie nochmal? Spirit Crusher, Schlagzeuger, auch schon ewig lang in der Szene. Ludwigshafen schon seit 20 Jahren Konzerte irgendwie gemacht. Wie zu Leuten, also die kommen zwangsläufig dann auch ein Stück weit auf mich zu oder die Wege kreuzen sich irgendwann, weil da einfach coole Sachen dann laufen. In Stuttgart zum Beispiel gibt es einen Craft-Bier-Laden, die auch ihr eigenes Bier machen. Der Jan ist der Gitarrist von Empowerment, auch ein sehr guter Freund von mir, der da auch arbeitet und so. Also ich glaube, da gibt's sehr viele, die da was machen. Oder die Hardcore Help Foundation zum Beispiel, der Rico, mit dem ich immer wieder auch Kooperationssachen mache. Mit Cortex wird was kommen, weil ich einen David und Andy schon ganz, ganz lange kenne. Und da will man, dann hat man auch Bock, irgendwie Kooperationen und Sachen zu machen.
Jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin jetzt nicht wirklich so in dieser Szene, sag ich mal, drin, also Kaffee-Szene, Kaffee-Röster und so weiter, aber ich sehe schon eigentlich seit einigen Jahren nehme ich das so wahr hier, ich kann sagen, Melle ist so zwischen Bielefeld und Osnabrück, dass es da auch, selbst in Melle gibt es mittlerweile einen Kaffee, die selber rösten im ganz kleinen Rahmen, also dass es da durchaus immer mehr gibt dass die sich alle sehr viel Mühe geben und man da auch irgendwie das Gefühl hat, dass alle diese ganzen Cafés, die selber rösten, die so spezial, ich sag mal, in diesem speziellen Nische unterwegs sind, das sieht alles immer sehr modern, sehr schön, sehr heimelig so aus, weil damit ja auch mit dem Kaffeegenuss eine gewisse Leichtigkeit oder ein Lebensgefühl einhergeht. Glaubst du, gerade auch im Hinblick auf so wie du deine Marke aufgestellt hast, auch optisch, dass man das auch eigentlich immer machen muss, weil es wahrscheinlich schwer ist, sage ich jetzt mal, sonst jemanden überhaupt erstmal in deinen Laden zu bekommen oder dazu zu bringen, den Kaffee zu probieren?
Die Frage ist ja, was möchte man machen? Also es gibt ja Produkte muss es ja mal so sehen, es gibt in jedem Bereich, also mir wird jetzt keiner einfallen, in dem es das nicht gibt, es gibt in jedem Bereich Produkte im Supermarkt, die von sehr großen Konzernen hergestellt werden, die in einem Preis hergestellt werden können, den niemand, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, unterbieten kannst, so im privaten Bereich. Es gibt ja Gründe, warum diese kleinen Läden irgendwann verschwunden sind. Also die es vor 20, 30 Jahren gab, diese Tante-Emma-Läden, diese kleinen Schneidereien, alles, was es da so gab. Und ich glaube, man muss heutzutage, wenn man ein Produkt hat, dann hat es in der Regel einen höheren Preis als diese konventionelle Supermarktware. Und dieser höhere Preis dafür, ich sage jetzt bewusst, braucht der Kunde eine Rechtfertigung. Weil er kauft nicht das gleiche Produkt woanders, weil es da teurer ist, es ist aber nicht besser, er muss einen Umweg machen. Und der Typ, der da arbeitet, also so nett ist der auch nicht, dass er den unterstützen muss, verstehst du? Also man muss schon, man muss natürlich irgendwas transportieren. Und da hat für mich Kaffee, weil ich eben Kaffee mache, aber jetzt als Kaffee meine ich jetzt alles, was es bei mir gibt, von den Shirts über die Tassen und. Da geht es für mich um Transportieren von einem Lebensgefühl und von einer Lebenseinstellung vor allem. Und für mich hat, ich weiß nicht, ob du die Motorhead-Documentary gesehen hast, bei der Dave Grohl so viel interviewt wird. Und der hat für mich einen Satz gesagt damals, da habe ich mich total wiedergefunden, den hätte ich auch sagen können so. Und der sagte zu Bands, wenn er sie live sieht, irgendwie, es geht doch nur darum, dass du eine Connection machst. Also dass quasi die Leute, die im Publikum stehen, mit den Leuten, die auf der Bühne stehen, dass es da quasi irgendeine Konnektivität gibt, weil man dann sich wahrgenommen fühlt, sowohl das Publikum als auch der Musiker. Und ich finde, das ist in viele andere Bereiche total übertragbar. Und es muss auch zwischen einem guten Produkt mit einer guten Qualität, es muss irgendeine Art der Verbindung hergestellt werden. Und die kann man unterschiedlich herstellen. Und das hat jetzt nicht mal Verkaufsargumente oder betriebswirtschaftlich, sondern warum soll jemand was bei dir kaufen, wenn es A, nicht besser, nicht schöner, nicht anders ist? Also will ja keiner haben. Also in unserer sehr individualisierten Gesellschaft, in der wir leben. Also es geht ja egal, ob es um Wein geht, um Bier geht, um Kaffee geht, um andere Dinge, um Musik geht oder so. Wenn man man braucht ja irgendwie eine Rechtfertigung dafür, dass man mehr Geld ausgibt für ein Produkt, als man es müsste. Und da muss man irgendwas bieten. Und aber da mache ich mir gar nicht Gedanken, irgendwie mehr zu bieten, sondern ich mache es halt so. Also für mich ist der größte Grundsatz, ist für mich, wie würde ich mich selbst gern behandelt fühlen und welches Produkt würde ich selbst gerne kaufen? Und das sind zwei Eckpfeiler, nach denen ich alle Entscheidungen treffe.
Das heißt aber, du achtest schon darauf, wie jetzt deine Sachen gestaltet sind, wie die Marke auftritt, inhaltlich, Verpackung, Message, Auftreten. Da achtest du schon wahrscheinlich schon stark drauf, oder?
Achten würde ich jetzt wäre für mich ein falsches Wort. Und zwar deswegen, weil wenn ich sagen würde achten, dann wäre das so, ich darf keinen Fehler machen oder ich, und das ist es nicht, sondern Schwarzmaler bin ich. Also so wie Schwarzmaler ist, so bin ich. Und ich trete mit Schwarzmaler so auf, wie ich es für richtig halte. Und wenn das jemand nicht schmeckt, dann gibt es genügend andere Kollegen, bei denen es seinen Kaffee kaufen kann. So. Und so bin ich. Also ich, und wenn ich denke, ich muss über das Schwarzmalerprofil zu irgendwas etwas sagen, dann sage ich das so. Also, oder ein kleines Beispiel, ich bin seit 25 Jahren fleischlos, aber ich habe mich Ende des Jahres, kann dir nicht sagen, warum, nochmal ausgiebig irgendwie mit bestimmten Themen beschäftigt und auch bestimmte Sachen angeschaut. Und für mich war klar, dass ich nochmal in meiner Ernährung was ändern möchte. Und ich habe bei mir im Café war es natürlich so wie bei vielen anderen Kollegen auch, dass pflanzliche Alternativen 50 Cent teurer waren. Völlig gerechtfertigt, weil betriebswirtschaftlich, also alle Sachen viel, viel teurer sind so. Und ich habe aber gesagt, Moment mal, du möchtest doch, dass die Leute das auch gut finden und dass sie das auch mal ausprobieren. Und ich bin dann den Weg gegangen und habe gesagt, bei mir sind alle Produkte mit pflanzlichen Alternativen 50 Cent günstiger als die mit Milch. Also ich habe keine Preise erhöht, sondern ich bin mit Preisen runtergegangen. Ja. Und das habe ich gemacht, weil sich bei mir was verändert hat und sich in meiner Überzeugung, die ich eh schon hatte, aber nochmal was deutlich verändert hat und ich nicht derjenige bin, der mit dem Zeigefinger kommt, sondern ich mir dann überlege, das habe ich in dem Zusammenhang, wie kriege ich die Leute dazu, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, hier im Laden gibt es ab jetzt Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, alles damit kostet 50 Cent weniger als mit Kuhmilch. Und es war überhaupt kein Gedanke, dass ich da eine Werbung machen möchte oder auf den Socker gestellt würde. Das hat sich dann ganz krass entwickelt, wurde deutschlandweit und europaweit geteilt, weil, also Zeitungsartikel, weil das anscheinend niemand macht. Also gar niemand so. Ich habe mich dann gefragt, warum kam noch nie jemand auf die Idee? Aber das sind so Sachen, ich meine, da hätte man mich auch haten können, weißt du, dafür. Also da hätte ein Shitstorm über mich reinbrechen können, so mit, was fällt dir eigentlich ein, wieder so. Und ist aber anders angekommen und es gab sehr, sehr viele Unterstützer und vielleicht haben deswegen die anderen auch die Schnauze gehalten. Aber das sind so Sachen, die mache ich, weil sich bei mir was verändert und weil ich davon überzeugt bin als Person. Und dann trete ich so auf und so trete ich mit Schwarzmaler seit Tag 1 auf und das macht mich glaubwürdig und das steht mir gut zu Gesicht. Weil, also ich bin, man kann mir vieles nachsagen, aber ich glaube, wenn man mich nach was fragt, dann kriegt man eine ehrliche Antwort von mir.
Also ich hatte das auch gesehen, fand es auch erstaunlich einfache Idee, aber auch, also ich glaube, es hat wirklich viele begeistert, also dass du es einfach mal gemacht hast. Wie ist denn das Fazit? Würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, gerade ist das Fazit natürlich scheiße, weil ich jetzt ja keinen Kaffee ausschenken darf gerade. Aber nein,
da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen.
Es ist wirklich so, dass viele Leute dann auch zu mir kamen, Kaffee trinken, die selbst vegan sind zum Beispiel und sagen, ey, wir finden das total cool, dass du das machst und deswegen wollen wir das auch unterstützen. Viele auch gesagt haben, voll cool, bei dir ist das billiger als woanders, deswegen trinken wir jetzt hier Kaffee. Und es gibt aber auch wirklich einen nicht zu verachtenden Prozentsatz, der sagt, das probiere ich mal. Und das mehr will ich ja gar nicht. Weißt du, also ich habe früher auch Kaffee mit Milch getrunken und das matcht gut und man kann Milch toll aufschäumen und. Aber ehrlich ist ganz einfach, wirklich. Trink 2 Wochen keine Milch, trink 2 Wochen deinen Kaffee mit Hafermilch und du kannst ihn danach nicht mehr mit Milch trinken, weil du dich einfach dran gewöhnt hast, dass du Hafer gut findest. Und das ist einfach die Realität. Und deswegen finde ich, jeder soll Milch trinken, der Milch trinken will, alle anderen, aber was anderes. Und es sind zwei unterschiedliche Produkte, aber die haben beide für mich ihre Berechtigung. Und ich trinke, also ich mag keine Milch mehr trinken, Punkt.
Okay, alles klar. Wir haben jetzt schon immer mal wieder drüber gesprochen, die Kombination aus Musik, Kaffee beziehungsweise dem Lebensgefühl ist für dich eigentlich immer auch so ein inhaltlicher Treiber gewesen. Das stelle ich mir aus Marketing- und PR-Sicht ja eigentlich immer auch recht dankbar vor, muss ich gestehen. Jetzt hast du natürlich selber gesagt, ich habe irgendwie noch keine Werbung gemacht, aber trotzdem, du hast ja zum Beispiel auch, es gab diese End-Hits-Tour, da gab es einen Pop-Up-Store bei dir im Laden. Das ist ja eigentlich auch recht gute Werbung, würde ich mal sagen. Du hast selber ja auch teilweise dann auch Produkte im Shop, wie so ein Slipmat für Planspieler, Patches oder dann auch so ein Vinylpaket, Black Series heißt das denn auch treffend. Hast du da noch mehr irgendwie Ideen oder geplant, was du so Kombination Kaffee und Musik mäßig machen kannst?
Also es sind drei Black Series Releases in meinem Keller. Da bin ich nur noch nicht dazu gekommen, die mit einem Wachssiegel zu versehen und die zu stempeln. Deswegen sind die noch nicht im Shop. Ich unterstütze ja damit immer Bands, die ich persönlich geil finde oder wo ich einen persönlichen Bezug habe. Und dann gibt's, muss man dazu kurz sagen, das ist keine eigene Auskopplung, sondern das ist die normale Auskopplung der Band eben in einem besonderen Gewand. Die ist natürlich schwarz. Also alles, was geht, vom Sleeve über die Umverpackung und kommt mit Liebe daher, mit einem Wachsstempel und handnummeriert und so. Und es wird jetzt rauskommen bei mir Empowerment, Bellrope, das ist eine Nachfolgeband von den Black Shape of Nexus aus Karlsruhe. Und dann kommt noch eine Singer-Songwriter-Band aus Mainz, Hanne K., die ich auch auf ganz verrückten Wegen kennengelernt habe. Die drei kommen als nächstes. Ich machte, die letzten waren AYS und ist ausverkauft. Helen Beck, gute Freunde von mir, auch schon weg. Und so Sachen mache ich einfach eher gerne, um ein bisschen was zurückzugeben. Also ich verkaufe die so, da bleibt nichts hängen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern da geht es mir eher so darum, die Szeneverbundenheit auch weiterhin zu haben und einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die ich gern habe. Und dann ist so ein bisschen was in der Schublade mit dem Cortex. Aber da war schon mehrmals was in der Schublade und wir sind beide halt auch immer unfassbar busy und dann macht man es halt wieder nicht oder es kommt wieder was dazwischen. Aber das ist fest geplant, dass wir da auf jeden Fall mal was machen und dann mache ich immer mal wieder auch so, also das mit End-Hits zum Beispiel, das ist so, ich kenne halt Neuse, witzigerweise persönlich gar nicht so lange, sondern viel über E-Mail-Kontakt und andere Sachen. Und eigentlich geht es aber darum, weil der Norbert Buchmacher, der Daniel Kramer, die Band, die bei End-Hits auf dem Label ist und auch bei dieser Labeltour und so dabei war, der Nobby war unser allererster Mercher bei Crisis. Und das ist eine große Freundschaft. Und alle, die bei ihm mit in der Band spielen, egal ob es der Mac von Final Prayer ist oder der Alan von Zero Mentality oder so, das sind alles Leute, die ich schon viele, viele Jahre kenne. Und es war klar, dass sie in Stuttgart auch Stopp machen. Und bei der letzten Tour, das war so eine Akustiktour, da hatte quasi das Management von Nathan Gray angefragt, ob ich nicht so ein Meet and Greet machen würde in meinem Laden. Das würde sich doch anbieten. Und daraus hat sich jetzt dann das entwickelt, dass die End-Hits-Tour eben hier bei mir im Laden auch waren und die hier gespielt haben. Also das sind so Sachen, die entwickeln sich dann. Oder als Madball da waren, das ist halt auch, wir haben mit denen gespielt und natürlich kennt man sich ein bisschen so, aber der Tourmanager, der Rob von denen, den kenne ich schon sehr, sehr lange und der sagte, ey Heiko, wir wollen vorbeikommen, Kaffee trinken morgen früh und dann standen die wirklich um 8 da und waren 3 Stunden bei mir und haben vom Cappuccino über Gin alles so und zu den Donuts und so, das ist alles nicht, weil ich die Leute anschreibe und sage, ey, ihr müsst vorbeikommen, wir müssen Fotos machen, sondern das ist eher aus Eigeninteresse und ich habe dann ein großes Interesse, die Leute persönlich kennenzulernen und biete ihnen die Plattform. Und oftmals mache ich so Sachen, da ist der Laden abgeschlossen und zu und wir machen keine Fotos und niemand kriegt das mit und die Leute waren trotzdem da so. Und das ist, also ich habe, das ist mir wichtig, weil da komme ich her und ich verfolge die Szene immer noch viel und bin immer noch viel auf Konzerten und mag viele Leute da sehr gerne und deswegen wird das auch immer so mein Standbein so sein, mit dem ich Kontakt habe. Also es hat gar nichts mit Werbung oder ich will mich da platzieren zu tun, sondern es ist einfach was, wo ich mich wohlfühle.
Naja, aber man kann, könnte natürlich schon auch mehr in die Richtung denken, der, um weiter auch vielleicht zu wachsen. Ne? Beziehungsweise andersrum, Bands und Labels suchen ja eigentlich auch immer wieder neue Absatzkanäle. Und wenn du dann natürlich so ein schönes Paket schnüren kannst, ein spezielles, könnte ja Sinn machen. Ne? Oder vielleicht dann auch wieder so weit denken, du hast ja jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch quasi nur 4 Kaffeeröstungen so im Angebot, ob man dann vielleicht für eine Band eine spezielle Kaffeeröstung macht oder
das gab es alles schon. Das ist nur jetzt nicht so groß immer kommuniziert worden, weil das oftmals Sachen waren. Also ich habe mit die erste Band war mit Zero Mentality, gab es damals einen besonderen Kaffee, als sie ihre 10-Jahres-Show hatten. Und dann habe ich was gemacht mit Black Shape of Nexus. Da gab es auch ein Shirt mal, ein spezielles, das quasi in Bison war, im Style von meinem Schwarzmalerraben und auch ein Kaffee. Und dann ist es auch so, dass da vielleicht noch mal was sehr Großes kommt, über das ich jetzt noch nicht sprechen darf. So, aber es ist, okay. Du denkst natürlich in Unternehmen, also Strukturen so mit Absätzen und so Sachen. Ich muss wirklich dazu sagen, meistens ist es so, man stellt sich da was Falsches drunter vor, das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Also wenn ich jetzt einen neuen Kaffee entwickle, einen speziellen Kaffee, ich muss neue Label machen, ich brauche Verpackungen, ich muss gucken, wie viel ich davon brauche, dann lebt Kaffee von seiner, wie viele Nahrungsmittel von seiner Frische, das heißt, du kannst das nicht ein halbes Jahr vorproduzieren oder so. Das sind so Sachen, da kann man schon an seine Grenzen kommen und da kann man sich auch ganz schön verkalkulieren und es ist so, dass ich also wirklich diese Sachen mich da nicht verheizen möchte. Also ich mache das wirklich nur mit Leuten, wo ich da auch gern was mit denen zusammen machen möchte oder auch für mich so persönlich nicht mal als Unternehmen einen Benefit sehe. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Und mit meinen Kaffees ist es so, es gibt Kollegen, die haben 20, 25 Kaffees. So. Jetzt sage ich, trinkst du Kaffee eigentlich? Ja. Also jetzt stell dir mal vor, du gehst in so einen Laden, einen Spezialitätenröster, und dann gehst du da rein. Und da ist jemand, vielleicht hast du Glück und es gibt jemanden, der dich berät. Und dann soll der dich beraten, welcher seine 28 Kaffees jetzt auf dich passt.
Okay.
Das geht nicht. Also so.
Okay, verstehe, ja.
Die Leute, die da arbeiten, sage ich in der Regel, vielleicht außer dem Inhaber, die kennen oftmals nicht mal alle 28 Kaffees im Geschmack oder in- und auswendig oder so. Und warum ich so reduziert bei mir bin, ist, ich kenne alle meine Kaffees in- und auswendig, in allen Zubereitungsarten, unter jeglichen Bedingungen. Und ich kann jedem, der kommt, einen wirklich guten Tipp geben, wie er den Kaffee für sich richtig geil macht, dass der richtig gut für ihn schmeckt. Und ich bin der Meinung, man muss nicht alles machen. Ich hab mich spezialisiert auf sehr dunkle Röstaromen und so Sachen. Es gibt Leute, die mögen sehr fruchtiges, helles Zeugs. Ich komme in meinen Laden und sage, ey, ganz ehrlich, kauf woanders, da wirst du glücklich, bei mir wirst du enttäuscht sein. Witzigerweise können die mit der Ehrlichkeit gar nicht umgehen, sind die, die am meisten dann kaufen. Muss man so sagen. Und ich mache schon immer mal wieder so saisonal Sondercafés. Da gibt es so einen Comiczeichner, der heißt Egon Forever. Macht so Strichmännchen. Mit dem habe ich einen Sondercafé mal gemacht. Ist dann importiere ich zum Beispiel noch eine höhere Qualität an Kaffee, vielleicht 200 Kilo. Und mache dann einen Sondercafé, den gibt es dann irgendwie 3 oder 6 Monate, je nachdem, wie lange der reicht. Und das ist eher so was, wo ich mich dann ein bisschen spezialisiert habe. Da kommt auch bald, dieses Jahr kommt ein spezieller Kaffee für French Press. Das ist eine Zubereitungsart, die ich unheimlich schätze. Und der wird heißen das goldene Instrument. Warum, weshalb, wird dann erklärt, wenn es irgendwann mal Sinn macht, einen neuen Kaffee rauszubringen, weil jetzt gerade schlechte Zeit.
Was ist denn, wenn du jetzt so einen neuen Kaffee rausbringst, was ist da so dein wichtigster Kanal, um das kundzutun? Also Social Media?
Für mich sind die wichtigsten Kanäle sind für mich Facebook und Instagram. Ich mache nichts anderes. Ich habe noch nie seit 9 Jahren einen E-Mail-Newsletter verschickt. Ich habe einen kleinen Blog auf meiner Homepage und in meinem Shop und da war natürlich der Anspruch am Anfang, das immer auch zu aktualisieren und das zu machen, was man woanders auch postet. Schaffe ich nicht, kannst du vergessen. Also wenn mal ein Zeitungsartikel oder sowas Besonderes kommt, dann mache ich das da rein. Aber eigentlich ist so Facebook, ja, aber am allermeisten Instagram, weil man einfach ein Foto machen kann, ein schönes, von irgendwas und einen kleinen Text dazu schreiben kann, jemand verlinken kann. Und das ist wirklich der Kanal, wo man mir am besten folgen kann, wo man am besten sieht, was auch passiert.
Was ist so dein wichtigster Absatzkanal? Also wenn man es jetzt mal vielleicht so von den Umsätzen, von den Umsatzanteilen sich anguckt, stationärer Handel im Vergleich zu Online-Shop oder auch sogar diesen Vertrieb an die 30 Partner?
Also ich habe glücklicherweise immer sehr großen Wert drauf gelegt, auf nicht nur auf einem Bein zu stehen. Also Wachstum ist viel, viel schneller, wenn du dich konzentrierst auf eine Sparte. Ist viel, viel einfacher, weil du deine Arbeitsschritte erleichtern kannst. Wenn ich nur Gastronomen hätte, dann würde es ganz anders aussehen hier. Aber ich habe schon immer Wert drauf gelegt, Online-Shop, Laden und Gastronomie als relativ gleichwertig auszubauen und da ein Augenmerk drauf zu legen. Und das hat gut funktioniert. Und das ist ein großes Glück in der jetzigen Situation, in dem quasi alle Gastronomen von heute auf morgen nicht mehr da sind, nicht mehr existent sind so. Und deswegen funktioniert es trotzdem noch. Und ich kenne andere Kollegen, die haben da jetzt gerade ganz andere Probleme.
Aber wenn du das jetzt mal so, ich sag mal, Krise würde ich gleich nochmal drauf kommen, so wie es gerade aussieht, aber wenn du jetzt so vorher dir das anschaust, kannst du irgendwie so prozentual, könntest du das irgendwie einordnen?
Ja, ist ein Drittel jeweils. Also ziemlich genau. Ja, deswegen sage ich, also drei Standbeine und es ist ziemlich genau ein Drittel. Also es ist so, dass der Laden sich immer besser entwickelt, so, weil natürlich auch viele Leute aus Stuttgart, die vielleicht online bestellt haben oder so, jetzt kommen in Laden und weil ich mehr Öffnungszeiten habe und ihre Sachen lieber vor Ort abholen. Mhm. Aber es ist, kann ich ziemlich genau sagen, also schwankt natürlich immer mal wieder, wenn es jetzt Weihnachtsgeschäft oder so ist, dann hast du da vielleicht ein bisschen mehr, aber ist ziemlich genau immer gedrittelt, so dass ich quasi den Absatz über den Laden habe und über den Onlinehandel und die Gastronomie. Mhm.
Aber mit den Partnern, das ist, du belieferst nur Gastronomie, du belieferst jetzt nicht noch irgendwelche anderen Läden, die den Kaffee quasi abgepackt verkaufen.
Mache ich nicht. Und zwar mache ich deshalb nicht. Erstens mal, weil, also es gibt meinen Kaffee auch woanders zu kaufen, aber das sind dann in der Regel Gastronomen von mir, die dann quasi als Service zusätzlich den Kaffee auch verkaufen, in kleineren Packungen. Und ich kann meinen Wiederverkäufern, weil meine Endpreise so fair kalkuliert sind, keine großen Rabatte geben. Deswegen lohnt sich das auf der einen Seite nicht für die. Und das Zweite ist auch so, dass natürlich auch, also die Beratung ist wichtig so und auch die Frische des Produkts. Und ich hätte schon in großen Ketten stehen können, im Regal, süddeutschlandweit oder deutschlandweit, aber da hast du dann halt das Problem irgendwie, dann musst du dich optisch unterscheiden von anderen, dann musst du eventuell ein Bio-Siegel drauf haben, weil der Kunde von den 20 Kaffees nur die 5 vom Bio-Siegel für ihn interessant sind und dann steht dein Kaffee ein halbes Jahr irgendwie im Regal und das sind Sachen, die kann ich dann nicht so beeinflussen und ich habe mich dagegen entschieden und ich fahre sehr gut damit.
Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben es immer gestriffen, es ist ja nun auch beherrschendes Thema jetzt in der aktuellen Krise. Du musst es, glaube ich, nicht schließen, ne? Weil du durfst keinen Ausschank mehr machen oder darfst keinen Ausschank mehr machen, aber ich glaube, du musst es nicht schließen. Ja. Ne?
Ich habe recht früh schon mein, also dazu muss man sagen, mein Laden ist ein Einzelhandel angemeldet und ich bin auch Einzelhändler, weil das definiert sich so, wenn man keine Sitzplätze zum langen Verweilen hat. Und wenn man jetzt die Produkte, die man verkauft, der Verkaufswert über dem der Ausschankprodukte liegt, dann kann man ein Einzelhandel sein. Hat natürlich auch Einschränkungen, dass ich nichts zu essen verkaufen darf, dass ich bestimmte andere Sachen auch, Öffnungszeiten eben nicht sonntags und so. Aber das hat sich ausgezahlt jetzt, weil ich meinen Gastraum, in dem man verweilen kann, auch mit der Kinderspielecke und diesem ganzen Gedöns, den habe ich rechtzeitig zugemacht und meine Maschine habe ich auch abgeklemmt und gesagt, also bei mir gibt's per se nichts to go zum Wegwerfen, so noch nie, werde ich auch nicht machen. Und du kannst zwar mit dem Becher kommen und den volllaufen lassen und gehen, aber eigentlich geht's bei mir ums Connecten und im Laden so den Kaffee zu trinken. Und das war mir recht früh klar, dass ich dieses Risiko auch nicht tragen will und dass das auch keinen Sinn macht. Und ich habe schon vor diesen ganzen Länderverordnungen meinen Kaffeeausschank ausgesetzt. Und deswegen war das überhaupt nie Thema. Also ich musste da überhaupt nicht keine schnellen Entscheidungen treffen. Die Kunden wussten es dann auch schon. Und da Kaffee ein Grundnahrungsmittel ist, also Röstkaffee ist mit 7% besteuert. Deswegen ist es auch so, dass mir dann irgendwann sogar die Stadt Stuttgart Systemrelevanz bescheinigt hat und sogar in ihre Verordnung aufgenommen hat, das war ja lang, was sind Einzelhändler, was sind Lebensmitteleinzelhändler, wer darf offen haben, wer nicht. Und es wurden sogar explizit Kaffeeläden aufgenommen. Es gibt nicht so viele in Stuttgart. Also, da gibt es vielleicht so einen.
Ja, wegen dir wahrscheinlich.
Nein, das ist also nicht nur wegen, aber da gibt es vielleicht so fünf, sage ich jetzt mal. Also deswegen, das ist sehr wohl auch gewollt gewesen, so dass man, dass dieser Bereich auch weiterhin bedient wird. Und das ist auch, ich bin im Kiez sehr integriert hier so, und das merkt man auch, dass es für die Leute wichtig ist, dass der Rollladen nicht unten ist. Mal gucken, was es nächste Woche noch bringt. Also, weil ab nächste Woche wir ja in Baden-Württemberg Maskenpflicht haben, sowohl zum Einkaufen als zum Verkaufen. Und das wird natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, weil dann kannst du nicht mal mehr, also das lange Unterhalten geht ja eh nicht, aber das Lächeln fällt dann auch weg. Und da bin ich schon auch gespannt, was das mit mir und mit meinen Kunden macht. Klar.
Wie war denn die Situation jetzt überhaupt so für dich? Ich finde das gerade trotz dieser ganzen Tragik ja auch relativ interessant zu sehen, wie sich Dinge entwickeln. Ging bei dir Online-Bestellung in die Höhe oder wie ist da so die Entwicklung? Was hast du da gesehen?
Also bei mir ist es so, dass der Wegfall der Gastronomie durchaus und meinem Kaffeeausschank, das darf man auch nicht unterschätzen, also eine Tasse Kaffee, vor allem wenn man den Kaffee selbst produziert, da hat man natürlich schon eine Masche. Und die habe ich natürlich ja auch nicht mehr im Laden. Aber es ist schon so, dass die Leute, die zu Hause sind, die trinken jetzt natürlich zu Hause Kaffee. Also das ist so, wenn man denkt, viele sind ja den ganzen Tag arbeiten, trinken da ihren Kaffee, die bringen den da nicht mit. Und die merken plötzlich, wie viel Kaffee sie auch privat jetzt brauchen und kaufen. Und die kaufen den auch gern bei mir. Und meine Online-Bestellungen, also ich erfahre auch viel Solidarität. Es gibt auch einige Kunden, die für Freunde bestellen als Geschenk und es dahin schicken lassen. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen, weil es ist mit einem ganz, ganz anderen Arbeitsaufwand verbunden. Also ich arbeite mit Mischkalkulation. Das heißt, wenn ich halt einen Gastronom habe, dem ich 30 Kilo in den Karton packe, eine Rechnung schreibe, der hat zwar ein bisschen Rabatt, aber da ist was dran verdient. Natürlich kosten die kleinen Packungen bei mir umgerechnet mehr wie eine Kilopackung. Aber wenn du alle diese 30 Kilo oder ich sag jetzt mal diese 600 Kilo im Monat in 250 Gramm Tüten packen musst, der eine will es gemahlen für French Press, der andere für Herdkerne, der dritte will es als Geschenk ohne Rechnung, der vierte will die Rechnung als PDF per E-Mail, da musst du Versandetiketten, musst du es verschicken, musst dich mit DHL umärgern, mich frisst der Arbeitsaufwand auf. Also so muss ich es ganz ehrlich sagen. Und es ist schon da so, dass Geld reinkommt und dass man sich, denke ich, keine Sorgen machen muss darüber, ob Schwarzmaler auch nach dieser schwierigen Zeit existiert, wobei da auch man sich fragen muss, wie lange diese Zeit irgendwie geht. Leute wie, also ich lag da bisher nicht so falsch mit meinen Prognosen, mein Unternehmen und auch viele Kollegen von mir, die werden das erst deutlich später merken in ihren Zahlen. Und zwar deshalb, weil wenn die Gastronomien, es werden einige nicht wieder öffnen, einigen werden so Spezialitätenprodukte wie ich zu teuer sein. Und die weiterhin bei einem bleiben, die werden mit Sicherheit, entweder weil sie räumlich nicht die Möglichkeit haben oder weil die Kunden eben vorsichtiger sind, werden lange nicht den Absatz haben wie davor. Das heißt, mein Gastronomiebereich wird sich gewaltig verändern und der Privatkundenbereich wird wieder sich gesund schrumpfen. Die Leute gehen wieder arbeiten, die kaufen weniger Kaffee und die Erfahrung ist einfach auch, dass Solidarität nicht über eine große Durststrecke aufrechtzuerhalten ist. Das muss man einfach sagen. Also ich merke das, in Stuttgart gibt es ein Modell, das heißt Lokalsupport, da kann man Trinkgeld spenden. Da habe ich mich auch angemeldet und zwar deshalb, weil natürlich bei uns jetzt auch 90% Kartenzahlung im Laden stattfindet. Und da gibt man eben so kein Trinkgeld. Und meine Mitarbeiter kriegen zwar echt einen tollen Stundenlohn, aber die kriegen echt auch immer mega viel Trinkgeld, weil die sich auch so viel Mühe geben. Und es ist halt eine Wertschätzung und es fällt gerade weg. Und da habe ich versucht, einen Weg zu finden und man kann uns jetzt virtuell Trinkgeld geben. Und da kam wirklich viel zusammen, auch am Anfang. Aber man merkt auch schon da, dass es so abebbt. Und das ist auch verständlich und vollkommen okay. Aber ich... diese Solidarität, auch finanziell, ich meine, es gibt viel mehr Unsicherheit, weil viele noch nicht arbeiten gehen können. Was passiert mit meinem Job? Man hört, dass die Firmen jetzt schon planen, abzubauen und so. Die Leute erhalten ihre Bugs jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr zusammen, als es vielleicht am Anfang war. Und mein Unternehmen wird diese, selbst wenn wir diese Krise in relativ kurzer Zeit in den Griff bekommen, dann werden wir die Auswirkungen Also mindestens ein Jahr, wenn nicht mehrere Jahre, werden wir zu kämpfen haben, bis wir wieder da sind, wo wir waren. Da bin ich davon überzeugt.
Wie ist denn die Situation in Baden-Württemberg jetzt bei euch generell so hinsichtlich der Unterstützung so vom Land? Also man hört ja, was so gerade unternehmerische Soforthilfen angeht, hört man ja quasi von jedem Bundesland was anderes. Also es gehört irgendwie, in Hamburg dauert das alles ewig, in Berlin nach 2 Tagen hatten die ersten ihr Geld, Bayern glaube ich auch ähnlich. Wie sieht es da aktuell so bei euch
aus? Ich habe auch einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. So, deswegen kann ich dazu auch was sagen. Ich habe den deswegen gestellt, weil aus den bekannten Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil es schwer vorherzusehen ist und weil natürlich also uns ein Riesen, also vom Umsatz ein Riesenbrocken weggebrochen ist und so. Und das haben wir da angemerkt und geltend gemacht. Das wurde uns auch genehmigt. Es war so, dass ich nicht sofort einen Antrag gestellt habe, weil ich A gesagt habe, es gibt mit Sicherheit anderen, bei denen brennt es noch mehr. Also meine Fixkosten kann ich schon irgendwie so, habe ich besser im Blick als vielleicht andere, die auch viele Mitarbeiter haben. Und da habe ich dann schon gedacht, also es sollen zuerst mal andere irgendwie da durchgewunken werden. Ich habe es dann gemacht, der Antrag, ich fand den, wobei ich da auch vielleicht kein Paradebeispiel bin, weil ich mit so Sachen recht geübt bin, aufgrund meiner Jobs, die ich gemacht habe. Ich fand es sehr einfach auszufüllen, ich fand es sehr unbürokratisch. Da ich schon eine IHK-Nummer habe und schon lange bei der IHK bin, musste mein Antrag an die IHK, der wurde innerhalb, also ich habe den abends um 11 gestellt, morgens um 8, vermutlich als der Sachbearbeiter seinen Rechner hochgefahren hat, kam ich eine E-Mail automatisiert, dass er eingegangen ist. Mittags um 16 Uhr, dass er begutachtet wurde und an die L-Bank zur Auszahlung weitergeleitet wurde. War ich total überrascht, wie schnell das geht. So. Und dann ist bei mir zuerst mal 10 Tage nichts passiert. Und dann dachte ich mir so, irgendwie strange. Also prüfen die jetzt nochmal irgendwas oder also wollen die Unterlagen nach? Da meldet sich keiner. Anrufen sollst du auch nicht. Und dann gibt's ja Foren, wo man dann irgendwie auch auf Facebook und wir Röster untereinander, ich bin sehr gut in Deutschland und Europa vernetzt mit anderen Röstern, so wie läuft das in anderen Bundesländern? Und dann kriegst du aber mit, dass in Baden-Württemberg Leute, die eine Woche nach dir den Antrag gestellt haben, innerhalb von 2 Tagen die Kohle hatten und so. Und dann denkst du dir natürlich, ist der untergegangen und so. Und dann habe ich irgendwann mal angerufen und habe gesagt, also mir geht's jetzt nicht nur um mich, aber ihr solltet euch mal Gedanken drüber machen, ob es Sinn macht, die Anträge, die obendran drauf kommen, als erste zu bearbeiten, weil die Leute, die ihn vielleicht als erstes gestellt haben, die haben vielleicht eine größere Dringlichkeit. Und selbst wenn der Antrag fehlerhaft war oder er nicht genehmigt wird, dann haben die meiner Meinung nach ein Anrecht nach, das als erste zu erfahren. Und daraufhin ging es dann irgendwie plötzlich schneller. Und dann hat das auch geklappt. Also ich muss sagen, ich finde diese Hilfe großartig, dass es sowas gibt, keine Frage. Aber, jetzt kommt mein Aber, es wird ja auch viel gesagt, 9.000 Euro, also bei mir, ich hätte bis 9.000 Euro beantragen können bei mir, weil ich quasi bis 5 Mitarbeiter habe. Nur mal so vorgerechnet, das ist für 3 Monate, das sind 3.000 Euro im Monat. Also wenn du deine Gewerbeeinheit zahlen sollst, deine Fixkosten, die du hast und vielleicht noch deinen privaten Mietanteil, weil du den ja auch monatlich eigentlich zahlst und vielleicht auch nochmal deinen Kühlschrank vollmachen. Da hast du noch keine Ware gekauft, da hast du, die du verkaufen kannst, da hast du,
klar.
Also kein Mitarbeiter davon bezahlt nichts. Also dieser Betrag hört sich sehr hoch an, aber das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn man denkt, was bei großen Unternehmen ein Kurzarbeiter kostet in diesen 3 Monaten, dann stehen diese 9.000 Euro, die da ja auch Künstler geltend machen können oder Solo-Selbstständige oder Freiberufliche, das ist nicht viel Geld. Also das hört sich nach sehr viel Geld an, aber also es ist gut, dass es das gibt, weil haben oder nicht haben, aber das ist auch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Siehst du denn, also das finde ich ja auch ein bisschen spannend und oder auch also es gibt einige gute Erkenntnisse so daraus, wollte ich fragen, ob du das auch so siehst, dass es da vielleicht auch einfach Chancen gibt, jetzt gerade in dieser Krise mal Dinge auszuprobieren, mal neue Geschäftsmodelle anzustoßen, die man eh mal im Kopf hatte oder irgendwie so was umzustellen. Siehst du da vielleicht auch irgendwelche Chancen auf Dauer?
Ja, bestimmt. Wobei das bei mir jetzt eher weniger so ist. Also viele andere Kollegen, die müssen aus ihrer Komfortzone raus und sich neue Sachen einfallen lassen. Bei mir ist es so, dass ich ja prinzipiell hier immer schon auch in Bewegung bin und viele Sachen ausprobiert. Deswegen ändert das jetzt für mich nicht so viel. Was es für mich natürlich schon, was ich schon erlebe und was ich ein bisschen schwierig finde, großes Verständnis dafür habe, aber ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit tut, ist, wenn man jetzt versucht zu verkaufen auf Teufel komm raus. Also ich kenne auch in meiner Kaffeeszene gibt es viele Kollegen, die jetzt kostenlos ausliefern, die über keine Versandkosten, die über 30% Rabatt gehen beim Produkt dauerhaft. Und wenn man ehrlich ist, dann nimmt man den Kollegenkunden weg. Weil also in dieser Spezialitäten-Kaffeeszene, in der ich mich jetzt bewege, da bestellt dann halt jemand bei dir und nicht bei dem anderen. Also ich glaube nicht, dass wir da so viel der anderen Kunden, die sich sonst auf dem freien Markt bewegen, uns abgreifen. Das glaube ich nicht, sondern es ist eher so, dass die Kollegen, dass die dann von Kollegen bei einem bestellen, weil es jetzt bei einem versandkostenfrei ist. Und ich habe zum Beispiel noch nie mit so Sachen gearbeitet und werde es auch jetzt nicht, weil, wie soll ich den Kunden erklären, dass ich später die Versandkosten wieder brauche? Also ich muss sie ja zahlen. Ich kriege das ja von DHL auch nicht geschenkt zum Beispiel. Und das ist sowas, wo ich halt mit meinen Preisen immer sehr transparent arbeite. Und ich erlebe zum Beispiel aber es auch so, dass Röstereien, Kollegen, die sehr, sehr gut gerade funktionieren, weil der Online-Markt irgendwie um 80% zugenommen hat, die dann ihre Online-Shops 3 Tage zumachen und sagen, hey, bestellt jetzt mal bei den und den Kollegen, die können es brauchen, die machen auch guten Kaffee. So, ach, krass, und da eher so eine Solidarität unter Kollegen so stattfindet. Und das ist, glaube ich, dann was Sinnvolles. Oder dass man vielleicht andere Modelle irgendwie, also es gibt in Stuttgart zum Beispiel einen Fahrradhersteller, der hat jetzt Gastronomen angeboten, kostenlos Lastenräder zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Produkte ausfahren können. Ja. Da wären die nie auf die Idee gekommen, das irgendwann zu machen. Das sind tolle Sachen. Aber ich bin so ausgelastet eigentlich, also mit meiner persönlichen Arbeitskraft, dass ich so Sachen gar nicht leisten könnte von meiner Zeit her. Deswegen das für mich auch gar nicht zur Debatte stehe und ich dann auch doch noch so gut funktioniere, dass ich vielleicht nicht bereit bin, meine Seele zu verkaufen.
Okay. Mensch, schauen wir mal, wie das alles so wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du weiter gut durchkommst und dass es immer weitergeht. Und auch jetzt nochmal so an die Hörer, wer die nächsten Kaffeevorrat auffrischen möchte, sollte doch unbedingt mal bei Schwarzmaler vorbeischauen und vielleicht mal einen neuen Kaffee dort bestellen.
Der kann sich's mal angucken zumindest. Also was genau. Ich oder auch meine fleißigen Bienchen immer hier so machen oder was uns wichtig ist. Also ich glaube, ist irgendwie zumindest mal ein Blick wert. Und wirklich, bei uns ist es immer so, ich glaube, wir verkaufen so viel, weil wir gar nicht so viel verkaufen wollen. Das hört sich immer so ein bisschen doof an. Aber
was für ein Schlusswort.
Also wir freuen uns über, also uns ist nach wie vor so, alle Bestellungs-E-Mails kommen auf mein privates Handy, auch in Kopie. Und wenn ich mein Smartphone aus der Hosentasche hole und aufs Display gucke und meine Freundin mich anguckt, ohne zu sehen, was auf dem Display ist, dann sagt sie, hast du eine neue Bestellung bekommen? Frage ich, wieso? Dann sagte, ja, weil du strahlst so. Und es ist immer noch so. Und also wenn ihr mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wollt, dann bestellt bei mir. Nein, soll kein Verkaufsgespräch sein. Also guckt, was wir machen, weil wir geben uns echt Mühe damit. Und wenn ihr nur sagt, ihr findet es cool, aber ihr trinkt keinen Kaffee. Das muss ich noch kurz sagen. Vielleicht gibt es auch bald Schwarztee bei mir.
Ja.
Ja, für die echt? Leute, weil ich habe echt auch gute Freunde, die keinen Kaffee trinken und die sagen, ey, wir würden dich so gern supporten, aber wenn wir jetzt mit Kaffeeshirts rumlaufen nicht, oder mit sowas, dann sagt jeder, ey, du bist doch der größte Kaffee-Hater auf der Welt. Und deswegen bin ich mit einem Kunden von mir, der Sri Lankese ist, der gute Connection zu Schwarztee-Kooperativen hat und Vielleicht gibt es da auch bald mal einen Schwarztee bei mir. Tatsächlich.
Ah, aber das ist jetzt nicht das große Projekt.
Nein. Das große Projekt ist, weil du vorhin fragtest, mit, mit Bands oder was Besonderem. Und es gibt durchaus eine wirklich tolle, große Band, die gern was mit mir machen würde und mit denen ich auch schon gern was machen würde, aber wo natürlich jetzt auch alles gecancelt ist, was dieses Jahr stattfindet und deswegen auch überhaupt nicht mehr drüber gesprochen würde. Ob wir das schaffen und ob wir das hinkriegen, aber das wäre geil.
Deutsche Band?
Welche deutsche Band ist?
Nee, deutsche, nee, ob das eine deutsche Band ist.
Nee, ist keine deutsche Band. Ist eine Band, ist eine Band von Übersee mit viel Wasser, drumherum und so. Aber
Also gut.
Also deswegen, aber es kann, das ist wie gesagt, also wir sind da damals in Gespräche irgendwie, die sind auf mich zugekommen, haben gefragt, wäre da nicht was eine Möglichkeit und ich hätte gedacht, ja, total geil, hätte ich voll Bock, aber wir müssen zuerst mal gucken, also das muss ja auch vom Budget immer passen, weißt du, und ich habe halt ein Produkt, das halt, ich zahle halt viel für meinen Rohkaffee, den ich einkaufe, der kostet halt echt viel Geld und deswegen kann ich kann halt nicht billiger hergeben als das, was er kostet und auch für tolle Bands, die ich sehr mag, nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir da zusammenkommen oder nicht.
Genau. Gut. Du, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche dir, wie gesagt, noch eine, dass du da gut durchkommst durch die ganze Zeit. Und
hat mir große Freude gemacht. Und auch ich hatte dich jetzt mal so virtuell, anders dürfen wir es ja nicht, auch für die Anfrage, verfolgt den Podcast ja schon eine Weile, habe ich dir gesagt. Und ich finde es toll, was ihr macht. Und schön, mit dir geplaudert zu haben. Meine sozialen Kontakte, also man hat es kaum gemerkt, ich rede gern und mich macht es fertig, so dass ich das nicht mehr haben kann. Und deswegen, also wir können das wöchentlich machen wegen mir, das soll mich vollkommen machen.
Ja, ich mache es ja wöchentlich.
Also gut, ich wünsche dir was und
alles klar.
Gute Zeit
du.
Euch, mach's gut.
Ciao. Ja, in diesem Podcast wieder ein kleiner Ausflug in ein bisschen eine andere Welt. Wobei bei Heiko gibt es ja auch die Verbindung zur Musik und zur Musikszene ja durchaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es super. Und wenn ihr das genauso seht, hinterlasst gerne mal eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns immer sehr weiter. Ich spreche ja auch mit den Gästen immer wieder, teilweise oder auch wieder in der Spezialfolge mit Mike Strübe und Euse Ronsberger über die aktuelle Situation, wie es jeweils gerade aussieht. Hab das mit Heiko ja auch getan. Wenn ihr Unternehmen aus der Musikbranche kennt, die gerade ihr Geschäftsmodell ein wenig anpassen, verändern, aktualisieren, neue Dinge machen und spannende Dinge passieren lassen, um mit der Situation umzugehen, dann gebt mir mal gerne Bescheid. Ich bin da sehr auf der Suche nach solchen Geschäftsmodellen oder solchen Unternehmen, auch gerade um neue Podcast-Gäste zu finden. Also da bin ich um jeden Tipp und Hinweis dankbar und natürlich sowieso über Feedback. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.